Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Ein Meilenstein beim Kampf gegen AIDS soll er sein. Der frei zugängliche HIV-Selbsttest. Zu kaufen in der Apotheke oder im Drogeriemarkt, so möchte es zumindest unser Gesundheitsminister Jens Spahn. Denn bislang bekommt man solche Tests in Deutschland nur bei Ärzten und Beratungsstellen. Welchen Erfolg hätten denn diese frei verfügbaren Selbsttests?
Das wird dazu führen, dass mehr Menschen frühzeitig von ihrer HIV-Infektion erfahren und dann auch behandelt werden können. Das heißt, sie erkranken nicht an AIDS und das heißt auch, dass HIV nicht mehr übertragbar ist, wenn man gut behandelt ist. Und das wird dazu führen, dass insgesamt weniger Infektionen und weniger Erkrankungen stattfinden. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Schritt.
Sagt Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe in diesem Podcast. Wir schauen uns die Pläne von Jens Spahn gleich genauer an. Außerdem wurde heute an diesem Freitag der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna aus Wiesbaden festgenommen im Nordirak. Kann er ausgeliefert werden oder nicht? Wie kommt er überhaupt dahin? Auch das klären wir. Und Alexander Gerst und seine beiden Begleiter, die haben heute pünktlich an der Raumstation ISS angedockt. Alle sagen jetzt ja, das, was da getestet wird, die ganzen Experimente, die bringen die Menschheit nach vorne. Aber stimmt das denn auch? Und was wird eigentlich da oben getestet? Die Antworten bekommt ihr auch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Mord an der 14-jährigen Susanna in Wiesbaden, der ist ein Albtraum, ja, für alle Angehörigen und Freunde. Der Fall hat das Mitgefühl vieler Menschen in Deutschland bewegt. Heute ist der mutmaßliche Täter im Irak gefasst worden. Die Ermittlungen laufen noch. Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Der Fall beschäftigt Politiker in Berlin und ist auch zur Titelgeschichte geworden. Damit wir alle mal auf dem gleichen Wissensstand sind, Stand heute, was weiß man, was dem Mädchen passiert ist?
Ja, nach allem, was bisher bekannt ist, wurde sie vergewaltigt und ermordet. Vor 2 Wochen hatten die Eltern das Mädchen als vermisst gemeldet und vorgestern wurde sie dann tot aufgefunden, in Wiesbaden in einem Erdloch vergraben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen ermordet wurde, um eine Vergewaltigung zu vertuschen. Der entscheidende Hinweis auf den Fundort der Leiche kam übrigens von einem 13-Jährigen. Der hat in der gleichen Flüchtlingsunterkunft gelebt wie der mutmaßliche Täter. Der Junge ist dann zur Polizei gegangen und hat da wohl dann auch den Namen des jetzt Hauptverdächtigen ins Spiel gebracht.
Und das ist der mutmaßliche Täter, der heute im Irak festgenommen wurde?
Ja, ganz genau. Noch wird untersucht, ob seine DNA am Fundort oder an der Toten festgestellt werden kann. Und solange, das muss man deutlich sagen, gilt die Unschuldsvermutung für diesen Mann. Trotzdem haben die Beamten natürlich nach dem Hinweis nach dem Iraker gefahndet. Und da hatte sich dann herausgestellt, dass der Mann nach der Tat offenbar recht plötzlich aufgebrochen war mit seiner Familie zurück in den Irak, wo ihn die kurdischen Behörden heute Morgen festgenommen haben, auf Wunsch der Bundespolizei, die eine internationale Fahndung ausgeschrieben hatte. Jetzt muss entschieden werden, ob und wann er ausgeliefert wird. Zwischenzeitlich war noch ein zweiter Mann mit türkischen Wurzeln als Tatverdächtiger festgenommen worden. Der ist aber erstmal wieder auf freiem Fuß.
Reden wir über den Hauptverdächtigen. Was ist über ihn bekannt?
Ja, wir wissen, er ist 20 Jahre alt und war der Polizei schon vorher mehrfach aufgefallen. Er war zum Beispiel bei mehreren Schlägereien in der Wiesbadener Innenstadt dabei. Er soll auch eine Polizistin angegriffen haben. Und dann gab es den schwerwiegenden Vorfall, dass der Mann oder Vorwurf, dass der Mann eine 11-Jährige vergewaltigt hat in der Flüchtlingsunterkunft, in der er war. Das Mädchen hatte ihn angezeigt, aber dann ist sie vor einer Gegenüberstellung zurückgestreckt und dann wurden die Ermittlungen offenbar eingestellt. Das ist sicherlich nochmal Thema, welche Fehler da bei der Polizei möglicherweise gemacht wurden. Und es wird diskutiert, warum der mutmaßliche Täter am Flughafen Düsseldorf bei der Ausreise in den Irak nicht von der Bundespolizei aufgehalten wurde.
Und nicht nur darüber wird diskutiert, sondern auch über die Vereinnahmung durch die Politik. Das war heute nämlich Thema im Bundestag.
Ja, und zwar in der Plenarsitzung. Da hat sich heute Morgen einer der AfD-Abgeordneten, Thomas Seitz heißt der, ans Pult gestellt und zu einer Schweigeminute aufgerufen.
Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt.
Damit hatte keiner gerechnet. Man hört auch das Gemurmel im Hintergrund. Und die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat dann versucht, diese Minute zu unterbrechen, weil es in dem Moment um ein ganz anderes Thema ging im Parlament. Trotzdem ist der AfDler weiter schweigend stehen geblieben. Und danach haben die anderen Parteien sich da ordentlich drüber aufgeregt. Der SPD-Generalsekretär findet, dass die AfD den Tod der Schülerin instrumentalisiere. Genauso hat es die FDP gesehen. Und so hat der Abgeordnete Marco Buschmann erklärt, wenig später am Rednerpult.
Als erstes möchte ich mich bei den Angehörigen der Toten dafür entschuldigen, dass dieser Anlass missbraucht wird, um parteipolitische Werbung zu machen. Das hat in mir das Gefühl der Fremdscham ausgelöst.
Ja. Da schämt sich jemand fremd. Und trotzdem haben natürlich auch die Politiker der anderen Parteien klar gemacht, wie betroffen und entsetzt sie über den Tod von Susanna sind. Und viele haben der Familie gegenüber den Journalisten vor Ort ihr Mitgefühl ausgedrückt.
Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion über den Stand der Ermittlungen im Fall der ermordeten 14-jährigen Susanna aus Wiesbaden. Wie konnte der mutmaßliche Täter ausreisen? Wie kommt man mit ein bisschen Cash ungehindert aus dem Land? Was sind eigentlich Laissez-Passer-Papiere, die angeblich da im Spiel gewesen sind? Und kann der Tatverdächtige, der jetzt im Irak gefasst wurde, ausgewiesen werden? Das sind Fragen und die klären wir gleich hier in diesem Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nachdem die Leiche der 14-jährigen Susanna diese Woche Mittwoch in Wiesbaden gefunden wurde, da wurde heute der Tatverdächtige Ali B. im Nordirak festgenommen. Das teilte das Innenministerium heute Mittag mit. Er soll am Wochenende zusammen mit seiner Familie in den Irak geflohen sein. Sprechen wir über diesen Fall mit Michael Götschenberg. Er ist Experte für Sicherheit und Terrorismus in der ARD. Kann der Tatverdächtige denn jetzt so einfach nach Deutschland ausgewiesen werden? Gibt es da ein Abkommen mit dem Irak?
Nein, gibt es nicht. So gut die Nachricht ist, dass man ihn so schnell gefunden und festgenommen hat, so schwierig wird es von diesem Punkt an nun, aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir kein Auslieferungsabkommen mit dem Irak haben. Wir liefern nicht in den Irak aus und der Irak im Regelfall auch nicht nach Deutschland. Denkbar wäre, dass man das als Einzelfall vertraglich regelt und dann auch macht, aber ein Selbstläufer ist das nicht.
Lange war ja gar nicht klar, wie er überhaupt aus Deutschland rausgekommen ist, auch mit seiner Familie letzten Samstag, da war die Rede von unterschiedlichen Dokumenten, auch von einem Laissez-Passer-Dokument. Das soll so eine Art Passierschein sein. Was weiß man darüber?
Ja, ein Laissez-Passer-Dokument ist immer dann im Spiel, wenn die Person keinen Reisepass hat. Und das ist bei Flüchtlingen natürlich sehr häufig der Fall. Das dürfte ausgestellt worden sein von der irakischen Botschaft hier in Deutschland. Da muss man letztlich seine Staatsangehörigkeit nachweisen. Und wenn das geklärt ist, bekommt man so ein Passersatzdokument mit diesem Namen Laissez-Passer-Papier. Das ist ein Reisedokument und das hat die Bundespolizei dann eben am Flughafen Düsseldorf auch geprüft. Es war gültig, es war echt. Und was macht man dann noch? Man guckt in den Fahndungscomputer, ob einer der Namen da drin steht. Das war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht der Fall. Ja, und dann dürfen die Personen ausreisen.
Jetzt ist auch von einer Bezahlung One-Way die Rede am Flughafen. So soll er wohl an die Tickets gekommen sein. Was ist da dran?
Ja, es ist offenbar so gewesen, dass man eben nur den Hinflug, nicht den Rückflug gekauft hat. Das ist jetzt im Prinzip erstmal nicht ungewöhnlich. Umso mehr bei einer Flüchtlingsfamilie, wo das Geld möglicherweise eben gerade mal reicht, um die Tickets für den Flug in den Irak zu bezahlen. Da gibt es keinen Grund, misstrauisch zu sein an der Stelle. Insofern ist das eben genauso gelaufen. Was allerdings zu beanstanden ist, ist offenbar die Tatsache, dass beim Boarding, also beim Einstieg ins Flugzeug, die Fluggesellschaft Turkish Airlines nicht geguckt hat, ob die Namen im Ausweisdokument und auf dem Ticket übereinstimmen. Da gab es offenbar ein Versäumnis.
Welchen Vorwurf kann man den deutschen Behörden machen? Denn wenn er nicht zur Fahndung ausgeschrieben war, kann man ja da auch erstmal nicht von einem Fehler sprechen, oder?
Ganz genau, so ist es. Meiner Ansicht nach ist am Flughafen mit Blick auf die Ausweiskontrolle alles richtig gelaufen. Denn dass der wegen anderer Straftaten schon auffällig gewesen ist, geht aus dem Fahndungscomputer nicht hervor und wäre natürlich im Prinzip auch kein Grund, ihn nicht ausreisen zu lassen, wenn kein Verfahren gegen ihn läuft.
Was sind denn jetzt die realistischen nächsten Schritte?
Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht's weiter mit der Strafverfolgung? Also das Hauptproblem ist am Ende, wenn der Irak ihn nicht ausliefert, das heißt, ihm in Deutschland nicht der Prozess gemacht werden kann, dann müsste der Prozess im Irak gemacht werden, aber auch nur, das geht eben nur, wenn die deutschen Behörden mitmachen und die Beweise liefern. Und das tun sie nicht aus dem einfachen Grunde, weil ihm im Irak die Todesstrafe droht. Und das macht die deutsche Justiz nicht. Und das könnte natürlich dann im allerschlimmsten Fall bedeuten, dass er nicht belangt wird.
Der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna ist heute im Nordirak festgenommen worden. In der Nacht um 2 Uhr haben kurdische Sicherheitsbehörden auf Bitten der Bundespolizei ihn festgenommen. Das teilte heute das Bundesinnenministerium mit. Über die weitere Entwicklung in dem Fall habe ich kurz vor der Sendung mit Michael Götschenberg gesprochen. Er ist Experte für Sicherheit und Terrorismus in der ARD.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Österreich darf seit diesem Monat ein HIV-Selbsttest in Apotheken verkauft werden. Damit kann eine Infektion etwa 12 Wochen nach einer Ansteckung festgestellt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte, dass man den HIV-Selbsttest auch in Deutschland leichter bekommt, in Apotheken oder Drogeriemärkten. Diesen Test für zu Hause, der könnte die Hemmschwelle sich zu testen senken. Das sagt er heute den Zeitungen der Funken Mediengruppe. Caro Bredenig aus unserem Team hat sich das Vorhaben für uns genauer angeschaut. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, wie dieser Selbsttest funktioniert.
Das ist so ein schmales Ding, ganz ähnlich wie ein Schwangerschaftstest oder wie ein Thermometer. Damit piekst man sich in die Fingerkuppe, nimmt sich dadurch ein paar Blutstropfen ab und die kommen dann in eine Testapparatur und die zeigt dann nach einer Viertelstunde ungefähr das Ergebnis an.
Ja, aber wenn man letztes Wochenende in der Risikosituation war, danach denkt, ich teste mich mal, dann kann man feststellen, es funktioniert so schnell nicht. Ne?
Nee, genau. Also weil der Test nicht das HIV-Virus selbst nachweist, sondern die Antikörper, die du dagegen entwickelst. Bis dein Körper die aber produziert, dauert es ein bisschen. Deshalb ist der Test, wie gesagt, erst 12 Wochen nach dieser Risikosituation wirklich verlässlich. Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe sagt aber, mittlerweile sind selbst die Selbsttests auf einem sehr hohen Niveau. Also die sind sehr zuverlässig, die übersehen keine HIV-Infektion. Und was die allerdings mal anzeigen können, ist, dass man HIV-positiv ist und das aber teilweise ein falscher Alarm sein kann. Also die sind halt sehr, sehr sensibel, diese Tests, und können eben auch mal falschen Alarm schlagen. Also sie ersetzen auf jeden Fall nicht den Arztbesuch. Wenn du ein positives Ergebnis hast, dann musst du das auf jeden Fall überprüfen lassen.
Okay, und Jens Spahn plant jetzt also, diese Selbsttests frei verkäuflich auf den Markt zu bringen. Mit welchem Effekt?
Wissenschaftler schätzen, dass in Deutschland ungefähr 13.000 Menschen HIV-positiv sind, ohne das zu wissen. Und Spahn hofft, dass sich das durch die Selbsttests ändert, dass vielleicht auch Menschen erreicht werden, die aus ganz vielen Gründen nicht zum Arzt gehen wollen, um sich testen zu lassen, obwohl sie vielleicht zu einer Risikogruppe gehören. Holger Wicht von der AIDS-Hilfe sieht das ähnlich und er findet den Vorstoß von Spahn sehr gut.
Das wird nämlich dazu führen, dass mehr Menschen frühzeitig von ihrer HIV-Infektion erfahren und dann auch behandelt werden können. Das heißt, sie erkranken nicht an AIDS und das heißt auch, dass HIV nicht mehr übertragbar ist, wenn man gut behandelt ist. Und das wird dazu führen, dass insgesamt weniger Infektionen und weniger Erkrankungen stattfinden. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Schritt.
Weil es ja mittlerweile so gute Medikamente gibt, dass du auch mit einer HIV-Infektion fast gar nicht mehr ansteckend bist und ziemlich normal leben kannst. Nur dafür musst du es erstmal überhaupt wissen.
Wenn man sich jetzt aber das mal so vorstellt. Ich kaufe mir so einen Test in der Apotheke, nehme den mit nach Hause, mache den dann. Der Test ist positiv, bleibt es ja aber dabei, dass ich erstmal mit dem Ergebnis alleine auf mich gestellt bin. Ne?
Genau, deshalb ist das Ganze auch umstritten. Denn wenn man das Ergebnis vom Arzt oder in der Beratungsstelle erfährt, kann man natürlich sofort psychologisch betreut werden. Und das ist auch gut so. Und auch Holger Wicht sagt, dass das am Selbsttest tatsächlich schwierig ist.
Es ist überhaupt keine schöne Situation, alleine in seinem Wohnzimmer oder in der Küche zu sitzen und zu erfahren, dass man HIV-positiv ist bzw. sein könnte. Das ist wirklich eine schwierige Situation, aber es ist auf jeden Fall viel besser, als weiter mit HIV zu leben, ohne es zu wissen.
Deshalb muss man auf jeden Fall gucken, dass man mit dem Selbsttest zusammen dann vielleicht direkt Infos über Beratungsangebote bekommt. Die AIDS-Hilfe will das auch online nochmal ausbauen und dann könnte man zum Beispiel mit einer Beratungsstelle chatten, wenn man den Test macht und sich da weiter Hilfe holen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will, dass HIV-Selbsttests ab Herbst frei verkäuflich für jedermann zugänglich sind. Was das bringen soll und wo es Bedenken gibt, darüber habe ich mit Caro Bredenig aus unserem Team gesprochen. Deutschlandfunk Nova ist hier, spielt euch Maggie Rogers mit On and Off.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Es war heute so spannend, so gegen 3 Uhr am Tag.
11 meters away, 10 meters away, 8 meters away from the station, from the docking port.
A little bit of correction, if you correct too much now, you probably overdo it, so there's a time when you do hands off.
Da muss man die Hände auch einfach mal wegnehmen. Astro Alex, Astro Serena und Sergei Prokofjew haben angedockt in 408 Kilometern Höhe mit ihrer Sojus-Kapsel. Ganz präzise und genau an der internationalen Raumstation ISS. Ab jetzt kann also die Arbeit dort beginnen. Der Missionsleiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Volker Schmidt, erfreut sich.
Sie können da oben in dem Labor Dinge tun, die Sie auf der Erde niemals tun können. In keinem Labor auf der Welt. Und das ist das Potenzial der Raumfahrt und der vor allen Dingen auch der Experimente auf der Raumstation.
Das ist die eine Seite. Die andere sagt, verdammt, das ist so viel Geld, das da für eine Mission verschwendet wird. Das bringt überhaupt nichts. Und was sagt Astrophysiker Michael Büker?
Ja, die Europäische Raumfahrtagentur ESA rechnet glaubhaft vor, dass es ungefähr der Preis einer Tasse Kaffee im Jahr für jeden Menschen in Europa ist. Und ich glaube, den wissenschaftlichen und kulturellen Nutzen, den wir davon haben, den ist das allemal wert.
Michael, ist dir das auch ein bisschen zu viel Hype um Astro Alex und zu wenig Wissenschaft?
Nein, also ab und zu geht es mir mal auf die Nerven, wenn meistens über eine Person geredet wird, aber bei Alexander Gerst ist das nicht der Fall. Ich finde, er ist durch und durch sympathisch und er hat zum Beispiel anders als andere Astronauten keinen militärischen Hintergrund, sondern ist Naturwissenschaftler, genau wie ich. Wichtiger finde ich aber, dass die Aufmerksamkeit, die die Raumfahrt jetzt empfährt, durch seinen sympathischen Charakter und auch die Forschung erfährt, dass das einfach was ist, was sich toll anfühlt. Ich habe, als ich den Raketenstart verfolgt habe, vor wenigen Tagen saß ich in einem Café und habe mich danach noch mit den beiden unterhalten, die da den Kaffee machen und das Frühstück bereiten und habe ihnen mit einer Zuckerdose und einem Salzstreuer erklärt, wie sich die Soyuz-Kapsel an die internationale Raumstation annähert. Das sind schöne Szenen und ich glaube, dass die Forschung, auch die Forschung im All, diese Aufmerksamkeit auch verdient hat und Alexander Gerst schafft es ganz toll, das Gefühl zu vermitteln, jeder Junge, jedes Mädchen kann mit den richtigen Voraussetzungen und ein bisschen Glück tatsächlich auch zur Raumfahrt beitragen oder sogar dazugehören. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache.
Zweifellos. Er ist das beste Testimonial, das die Raumfahrt jemals hatte. Dann lass uns mal konkret werden. Wir haben ja gerade schon gehört, dass in Laboren im All viel mehr möglich ist, was Experimente angeht, als hier. Was denn?
Ja, da müssen wir uns vielleicht kurz mal vergegenwärtigen, was eine Forschungsinfrastruktur, was ein besonderes Labor überhaupt ist. Da gibt es zwei schöne Beispiele in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel den Fallturm in Bremen, der ist fast 150 Meter hoch und da kann man Experimente runterfallen lassen. Dann sind sie kurz in Schwerelosigkeit. Da werden zum Beispiel gerne Sachen getestet, die später im All fliegen, Teile von Satelliten oder so. Ein anderes Beispiel ist das Hochfeld-Magnetlabor in Dresden. Da kann man irrsinnig starke Magnetfelder erzeugen und damit ganz tolle Sachen in der Materialforschung machen. Diese Labors stehen nicht nur Leuten aus Bremen oder Dresden zur Verfügung, sondern aus ganz Europa und der ganzen Welt. Die können dort ihre Experimente hinbringen und sie dort durchführen mit diesen Mitteln, die sie woanders nicht hätten. Und das ist im All auf der internationalen Raumstation genauso. Alexander Gerst hat zum Beispiel neulich bei einer Pressekonferenz zwei Beispiele genannt. Zum einen kann man dort in einer magnetischen Falle flüssiges Metall bei Temperaturen von tausenden Grad Celsius festhalten, ohne dass es runterfällt oder diese Blase von flüssigem Metall zerfließt. Das erlaubt tolle Sachen in der Materialforschung, wo wir auf neue Verarbeitungswege zum Beispiel kommen könnten. Ein anderes Beispiel ist, dass in der Schwerelosigkeit auf der ISS Krebszellen, die man zum Test züchtet, sich in drei Dimensionen ausbreiten können, anders als in einer Petrischale auf der Erde. Das heißt, da ist Grundlagenforschung in Materialwissenschaften, Medizin und noch ganz anderen Bereichen möglich, die woanders einfach nicht geht. Ja. Und was auch noch schön ist, das wird nicht versteckt, sondern auf den Webseiten zum Beispiel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder der ESA kann man das auch alles nachlesen, was da passiert.
Okay, also wir merken durchaus dann wahrscheinlich irgendwas davon im Alltag, von dem, was da getestet wird.
Ja, unser Alltag wird in Zukunft durchzogen sein von dem, was dort gelernt ist. Die Frage, was wir davon haben werden, dass jetzt im All geforscht wird, ist ein bisschen, als würde man im 18. oder 19. Jahrhundert in einem Labor stehen und sagen, was bringt das, dass ihr hier mit diesen Bakterien rumforscht? Was ist diese Mikrobiologie? Oder man würde James Clerk Maxwell Ende des 19. Jahrhunderts fragen, was machst du da mit diesem Elektromagnetismus? Was soll das bringen? Und die Antwort, die wir jetzt aber erst 100, 200 Jahre später geben können, ist erstens, die Mikrobiologie hat die Medizin und das gesamte Verständnis des Lebens auf eine völlig neue Basis gestellt und zum Zweiten, der Elektromagnetismus ist die Grundlage von den ersten Radios bis hin zu Bluetooth und WLAN heute. Das heißt, die Grundlagenforschung, die dort auf der ISS passiert, die wird mit Sicherheit auch der ganzen Menschheit zugutekommen, denn es ist die Grundlagenforschung mit genau den Zielen, wie sie überall an Universitäten und Forschungszentren auf der Welt stattfindet.
Jetzt schwebt diese internationale Raumstation ISS 408 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist, muss man festhalten, nicht weit weg. Sind solche Flüge denn auch ein bisschen Ablenkung, dass man in der Raumfahrt weitere Ziele nicht erreichen kann?
Ja, Ich würde das vielleicht ein bisschen eher so verstehen, dass das verschiedene, sagen wir mal, Sportarten sind. Die Menschheit ist zum Mond geflogen, das stimmt. Es hat mit Ach und Krach auch ganz gut funktioniert. Aber es ist vielleicht ein bisschen so, als würde ich morgen einen Triathlon hinter mich bringen und habe vorher kein Training gehabt. Vielleicht schaffe ich das mit Ach und Krach, aber es ist was völlig anderes, wenn ich mir vornehme, zum Beispiel 5 oder 10 Kilometer am Tag zu laufen. Und letzteres ist es eher, was jetzt auf der Internationalen Raumstation passiert. Die Menschheit hat sich vorgenommen, wir packen ein Labor ins All und dort werden 10, 20 Jahre am Stück Menschen, natürlich verschiedene Menschen, diese Station besetzen. Wir werden internationale Kooperationen üben. Es sind russische Raumfahrzeuge, amerikanische hingeflogen, europäische Frachter, japanische Frachter. Wir haben erforscht, wie sich der menschliche Körper im All verändert. Diese ganze Langzeitforschung, das ist das, was die Internationale Raumstation erstmals bietet. Aber ich stimme auch zu, es wird Zeit, dass die Menschheit sich wieder weiter raus ins All bewegt. Ich finde, das ist auch eine Kulturleistung. Ich finde, die Menschheit sollte auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, wir gehen raus ins All, denn wir wollen die Welt verstehen, die uns umgibt. Und deswegen würde ich sagen, Internationale Raumstation, super Schritt und weiter, bitte los geht's.
Kurz nach 3 Uhr unserer Zeit sind Alexander Gerst und seine beiden Begleiter heute mit der Sojus-Kapsel an der ISS angekommen. Was die Arbeit, die jetzt da losgeht, da oben eigentlich bringt, darüber habe ich mit dem Astrophysiker Michael Büker gesprochen. Lieben Dank.
Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Are und Already There. Damit die Welt ein bisschen besser wird, treffen sich heute und morgen in Kanada die Chefs der 7 großen Wirtschaftsmächte dieser Welt, G7. Und vorher haben sich 2 ordentlich in der Wolle gehabt. Trump will seine Anliegen dort durchbringen. Emmanuel Macron schießt gegen Trump, droht mit einer Abschlusserklärung ohne die USA. Thilo Kössler ist unser Korrespondent live vor Ort, jetzt aus Quebec. Thilo, es ging ja auch schon erstmal los mit einer ziemlich überraschende Nachricht, denn Trump will Russland wieder in die G7 aufnehmen. Wie kommt es dazu?
Ja, kurz vor seinem Abflug hat Donald Trump tatsächlich die vorerst letzte Breitseite gegen diesen Gipfel und gegen die Staats- und Regierungschefs platziert. Er hat gesagt, sie haben Russland rausgeworfen, sie sollen Russland auch wieder hineinlassen. Das zeigt Thilo Trumps ganzes Unbehagen über diesen Gipfel und sein Ziel, diese Veranstaltung zu durchkreuzen und vor allen Dingen die Teilnehmer zu spalten. Und in diesen Kontext passt jetzt natürlich das, was in den letzten Minuten passiert ist. Die Europäer haben sich vor dem offiziellen Beginn dieses Treffens separat getroffen und sie haben gerade eben über Macron, den französischen Staatspräsidenten, verlauten lassen, dass sie einhellig der Meinung sind, Russland darf noch nicht wieder in den Kreis der G7 aufgenommen werden. Es geht also wirklich darum, diese Front gegen Trump aufrechtzuerhalten.
Russland war ja im Zuge des Konflikts um die Ukraine vor 4 aus der Gruppe der G8-Staaten ausgeschlossen worden. Das ist also jetzt die Reaktion zumindest von europäischer Seite. Also man versucht Donald Trump und die USA so ein bisschen im Zaum zu halten oder zu isolieren?
Also Justin Trudeau, der Gastgeber hier, der kanadische Ministerpräsident, der konzentriert sich jetzt total auf die Aufgabe, die übrigen 6 Mitglieder dieses Gremiums zusammenzuhalten, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Und da passiert, Thilo, im Hintergrund unglaublich viel. Italien galt als die große Unbekannte. Giuseppe Conte ist seit ein paar Tagen erst Ministerpräsident einer Koalition, die aus linken wie aus rechten Populisten besteht. Er hat sich seltsamerweise sofort im Vorschlag Donald Trumps angeschlossen, Russland wieder in den Kreis der G7 hineinzuholen. Das ist im Interesse aller, hat er getwittert. Und das galt natürlich als Warnung, dass es Trump gelingen könnte, diesen Gipfel wirklich zu spalten. Ich glaube, sie haben ihn jetzt zur Raison gebracht. In diesen Minuten trifft sich Angela Merkel mit Giuseppe Conte. Vorher hat das schon Donald Tusk getan und er hat gesagt, er ist wieder dabei. Wir stehen gemeinsam gegen diese Front, die Donald Trump aufgebaut hat. Es hat Donald Tusk diese nette Formulierung gebracht, der Transatlantiker aller Länder, vereinigt euch. Das sei das Motto dieses G7-Gipfels.
Was möchte Donald Trump da eigentlich wirklich bewirken? Geht es ihm wirklich nur um die Spaltung dort?
Also es geht zunächst mal nicht nur um die Strafzölle. Es geht nicht nur um den Gegensatz zwischen Donald Trumpschen Protektionismus und der Hoffnung der Europäer, die alte Handelsordnung, die freie Handelsordnung aufrechterhalten zu können. Nein, der Bruch geht viel tiefer. Man denke an das Iran-Abkommen, an die Kündigung des Klimaabkommens, an die Eröffnung der Botschaft in Jerusalem. An allen Themen sieht man, wie weit und wie tief dieser Graben ist, der mittlerweile zwischen Europa und den Vereinigten Staaten herrscht. Es geht Donald Trump tatsächlich darum, ein System der multilateralen internationalen Verträge und Institutionen, die seine Vorgänger in 70 Jahren aufgebaut haben. Es geht um die ganze Nachkriegsordnung, die er vom Tisch fegen will. Er möchte keine regelbasierte Weltordnung haben, sondern er möchte zu bilateralen Abkommen haben. Er hat einfach immer den guten Deal für die USA in Augen und deshalb torpedierte alles, was in dieser alten Weltordnung hier noch geschehen soll.
Und es bleibt spannend, wie man sich dort einigen möchte, was die US-Strafzölle angeht, was das Klima, das Iran-Abkommen, der Nordkorea-Konflikt und auch die Situation in Syrien angeht. Als Forum zur gemeinsamen Bewältigung globaler Probleme wurde die G7-Gruppe vor mehr als 40 Jahren mal gegründet, gemeinsam. Das wird immer unterschiedlicher ausgelegt, wie das aussehen soll. G7 findet heute und morgen in Quebec in Kanada statt. Thilo Kössler war das live und direkt für Deutschlandfunk Nova von vor Ort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Caro und ich, wir sind geschockt, dass Hühner auch mal rumlaufen, wenn man ihnen den Kopf abschlägt. Diese Geschichte, die hat man schon mal gehört. Aber jetzt ist in den USA, in Texas, eine ganz ähnliche Geschichte passiert. Auch was abgetrennt, das hat mit einer Schlange zu tun. Caro, was war los?
Ein Amerikaner hat mit seiner Frau zusammen die Blumenbeete zu Hause umgegraben. Und dabei hat er die Klapperschlange entdeckt, 1,25 Meter lang. Der Mann hat dem Tier sofort mit der Schaufel den Kopf abgetrennt. Und dann wollte er den Kopf aber aufheben. Und in dem Moment wurde er von diesem abgetrennten Kopf gebissen.
Der Amerikaner hat wahrscheinlich What the hell? Und Klapperschlangen sind doch giftig auch.
Genau, und die Klapperschlange hat bei ihrem letzten Todesbiss sozusagen leider auch ihr komplettes Gift auf den Mann übertragen. Das war lebensgefährlich. Er musste 26 Portionen von einem Gegengift bekommen. Also zum Vergleich mal, normalerweise bekommt man nach so einem Schlangenbiss so maximal 4 Portionen. Aber dem Amerikaner geht es jetzt Gott sei Dank wieder ganz gut, aber seine Leber ist noch ein bisschen geschwächt.
Unglaubliche Story. In Texas wurde ein Mann von einer abgetränkten, von einem Schlangenkopf gebissen. Das ist überhaupt nicht zum Lachen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da haben die Spieler noch ein paar freie Tage, bevor es dann am Dienstag ab nach Watutiki geht. Holger Dahl war das live und direkt. Und da ist das Türchen gefallen. Wer hat's geschossen?
Timo Werner. Ja, so geht das doch. 8. Spielminute. 1:0 für Deutschland.
Das wird eine schöne WM. Ganz lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.